Ja, ich möchte mich Ralf gerne anschließen. Schön, dass es so voll ist. Schön, dass wir so viele Gäste hier aus China haben. Ich kann mich vielleicht so ein bisschen reinversetzen. Letztes Jahr durften wir unsere Tochter besuchen in Japan. Da war sie da zur Zeit und waren da bei den japanischen Geschwistern. Und als Deutschen ging es mir wahrscheinlich so wie euch jetzt. Ich habe kein Wort verstanden. War da so spontan mit Handy, so eine Google-Spontanübersetzung. Wir konnten dann den wichtigsten Punkten der Predigt dann irgendwie folgen. Aber eins ist mir unvergesslich geblieben, die Geschwister. Ja, wir stehen kurz vor Ostern. Nächste Woche haben wir Karfreitag, dann Ostersonntag. Christen auf der ganzen Welt denken über den Tod und die Auferstehung nach unseres Herrn. Wir tun das jede Woche. Wir kommen gerade aus dem Brotbrechen, aus dieser Gemeinschaft mit unserem Herrn, haben an seinen Tod gedacht. Aber ich möchte jetzt nichts einer Osterpredigt vorwegnehmen, sondern ich möchte über den großen Plan Gottes reden. Gott hat einen Plan und Gottes Pläne gehen in Erfüllung. Ich denke, wir sehen es auch so ein bisschen hier. Er hat gesagt, kurz bevor er von dieser Welt ging, geht hin und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wir sind hier zusammen, Christen aus allen Enden dieser Welt. Sein Plan geht in Erfüllung. Es steht noch einiges bevor oder nicht mehr viel bevor. Er kann jederzeit wiederkommen. Aber ich möchte ganz allgemein darüber nachdenken, was passiert, wenn Gott einen Plan hat. Wie sollten wir uns darauf einstellen? Ja, Plan, wenn man ins Wörterbuch mal so reinguckt, dann ist Plan, glaube ich, etwas ganz Menschliches. Jeder möchte Abgesichertheit sein in die Zukunft und denkt darüber nach, was könnte an seinen Zielen in der Zukunft in Erfüllung gehen. Er hat Absichten, er hat Vorhaben, auf die er baut. Aber doch werden wir auch in der Bibel gewarnt vor unseren eigenen Plänen. Wir sind oft zu selbstsicher. Ja, wir denken, es ist in unserer eigenen Macht. Wir machen dieses oder jenes und nächstes Jahr könnte vielleicht jene finanzielle Transaktion in Erfüllung gehen oder ich könnte in der Arbeit dann doch vielleicht die nächste Leiter oder Leiterstufe auf der Karriereleiter erklommen haben oder dieses oder jenes. Aber wenn wir mal den Brief des Jakobus lesen, dann warnt er uns davor. Ey, ihr, die ihr denkt, ihr geht in das nächste Stadt und macht in das nächste Jahr dieses oder jenes. Denkt doch darüber nach, dass wir eigentlich ohne Gott gar nichts tun können. Und so merken wir auch in der Bibel, unsere menschlichen Pläne sind eigentlich restbegrenzt. Wenn wir über das Wort Plan einfach mal nachdenken, so dieser Ursprung kommt eigentlich auch sehr viel aus dem Militärischen. Im Griechischen kennt man dieses Wort Strategos, Feldherrentum. Und die Strategen im Militär sind so eigentlich mit hier, wenn man auf dieser Welt rumdenkt, so die größten Planer. Und wenn man sich das aber mal anguckt, die Pläne der Militärs und wie sie selber darüber denken, ist man eigentlich ganz überrascht. Ich möchte hier ein Zitat bringen. Eigentlich machen wir das bei uns hier in den Stunden nicht allzu oft, dass wir irgendwelche Militärs zitieren. Aber vielleicht ist es diesmal doch ganz anbetracht. Der große deutsche General Helmut von Moltke, der hat im 19. Jahrhundert gelebt und er wird heute noch als einer der größten Strategen der Weltgeschichte angesehen, der hat gesagt, kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Ja, das volle Zitat, das ist noch ein bisschen länger, aber diese verkürzte Form, die wird halt heute auch noch sehr, sehr gern gebracht. Wenn man irgendwo eine Schulung zu Projektplanung, Projektmanagement bekommt, dann wird man auch mit so etwas konfrontiert. Kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Aber er war in diesem Denken nicht allein. Es gibt andere berühmte Generäle oder Präsidenten der USA. Ich erinnere da an den berühmten amerikanischen Präsidenten Eisenhower, der in der Mitte des 20. Jahrhunderts lebte, war unter anderem auch einer der verantwortlichen Planer der Invasion der Normandie, also ein großer Feldherr in der Zweiten Weltkrieg. Und auch er musste sagen, bei der Vorbereitung auf einer Schlacht habe ich immer festgestellt, dass Pläne nutzlos sind, aber Planung unverzichtbar ist. Jetzt könnte er sagen, ja, warum sagt der Peter denn das? Das ist ja eine nette Anekdote, ist da eigentlich was Tieferes dahinter? Ich denke, das Dilemma, das geht noch viel tiefer eigentlich als diese Begrenztheit der menschlichen Pläne. Und da bin ich auf diese Gedanken, die auch wieder von diesem Eisenhower stammen, als er amerikanischer Präsident wurde. Er war ein gefeierter Kriegsheld, er war hoch angesehen weltweit, und doch muss er doch dann hinterher sagen, über all seine militärische Planung, die er gemacht hat, auch wenn er den Krieg gewonnen hat, das kann doch nicht das Letzte gewesen sein. Das war es doch nicht eigentlich. Er musste dann sagen, jedes Geschütz, das gebaut wird, jedes Kriegsschiff, das vom Stapel läuft, jede Rakete, die abgefeuert wird, bedeutet letztendlich einen Diebstahl an denen, die hungern und nichts zu essen haben. Verwundert doch einen, nicht? Wenn man so einen hochdekorierten General sieht, der erfolgreich war in seinem Leben, in seinen Planungen, und doch merkt, mit allen Plänen, die er hatte, das Eigentliche haben sie nicht getroffen. Er muss hinterher sagen, ich wiederhole, als die beste Lebensweise, die man auf dem Weg finden kann, den die Welt eingeschlagen hat. Ja, diese Welt, die hat nichts Besseres zu bieten. Und auch bei allem Erfolg, den er gefeiert hat, merkte er, dass er doch mit all seinen menschlichen Bemühungen schließlich doch nur zu Furz griff. Dass er unter einem Dilemma stand, unter einem menschlichen Schicksal, das ihm selber nicht gefallen hat. Und ja, ich konnte es mir nicht verkneifen, weil ich wusste, heute haben wir viele chinesische Gäste. Dieses Urteil ist weltweit. Der berühmte chinesische General Sun Qi, der ungefähr 500 vor Christus gelebt hat und eigentlich auch das erste Buch über Kriegstaktik geschrieben hat, sagt selber, der klügste Krieger ist der, der niemals kämpfen muss. All diese erfolgreichen Generale, die merken etwas, ihre Pläne, die helfen den Menschen eigentlich nur, ja, vielleicht um einen kurzfristigen Frieden zu bringen, aber das eigentlich konnten sie nie bringen. Und wir merken etwas davon, und das denke ich, das dürfen wir als Christen wissen, dass diese Menschen unter einem Dilemma standen. Bei all ihrem Erfolg, bei all dem haben sie schon etwas gemerkt. Wir bauen mit der linken Hand auf und mit der rechten Hand reißen wir wieder ein. Das, was wir tun, bringt uns nicht zum eigentlichen Ziel. Und das, was wir eigentlich merken, das ist etwas, was der Apostel Paulus im Römerbrief doch so schön ausgedrückt hat. Dieses Dilemma, unter dem wir Menschen letztendlich stehen. Dass wir merken, dass wir das eine bewirken wollen, aber das andere letztendlich rauskommt. Wir als Christen wissen, das ist eine Folge der Sünde. Und so lesen wir im Römerbrief im Kapitel 7, die Verse 23 bis 24. Doch in meinem Handel sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu einem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Ich denke, das ist dieser Weheschrei der Menschen, die eigentlich merken, wo sie letztendlich dran sind. Sie merken, dass sie mit ihrem Planen letztendlich das Beste vielleicht wollen, aber trotzdem nur das Schlechte bewirken, und dass sie einen Erlöser brauchen. Und da komme ich dann eigentlich zu dem Plan Gottes. Wie sieht das denn aus, wenn Gott einen Plan macht? Reicht der auch bloß bis zur ersten Feindberührung? Hat er auch bloß einen Planungshorizont von wenigen Tagen und dann ist Schluss damit? Ich denke, bei Gott finden wir etwas ganz anderes. Und ich finde, darauf möchte ich dann hier auch in der Betrachtung über die Leidensankündigungen kommen. Dazu möchte ich eine der Leidensankündigungen lesen. Und zwar steht sie im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Von Vers 32 bis Vers 34. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her, und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich und nahmen wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und so der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden, und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn an die Nationen überliefern, und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und ihn töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Ich möchte eigentlich im Wesentlichen auf 3 Aspekte dieses Planes dann zu sprechen kommen im Folgenden. Das eine ist der Sohn des Menschen, als den der Herr Jesus von sich spricht. Dann über, sie werden ihn zum Tod verurteilen, also über den Tod unseres Herrn Jesus. Und als letztes, und nach 3 Tagen wird er auferstehen, über Auferstehung. Wenn wir uns die Leidensankündigung unseres Herrn Jesus angucken, so finden wir sie in allen 3 synoptischen Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas, alle 3 jeweils aufgeführt, immer fein säuberlich hintereinander. Es ist eine so gut bezeugte Stelle in unserer Bibel, dass wir sie doch mehrfach finden. Und wenn man sich die einzelnen Leidensankündigungen mal anguckt und die Reaktionen, die die Jünger dann letztendlich drauf hatten, dann sind wir eigentlich ganz verwundert. Nach der ersten Leidensankündigung, da sagt der Petrus, als er plötzlich davon hört, dass der Herr Jesus nach Jerusalem gehen will und ans Kreuz gehen will, dass er in die Hände der Nation übergeben wird, Herr, dies soll dir nimmer geschehen. Bitte doch nicht dies, das entspricht doch nicht unseren Plänen, die wir haben. Sie dachten, er wäre gekommen, um Israel sein Reich wieder hinzugeben. Und die Jünger konnten es überhaupt nicht verstehen. Wenn wir dann weitergehen zur 2. Leidensankündigung, dann sehen wir eine ähnliche Reaktion. In Lukas 9, Vers 45 lesen wir, sie aber verstanden dieses Wort nicht und es war vor ihren verborgen, dass sie es nicht begriffen. Und sie fürchteten sich, ihn über dieses Wort zu fragen. 3. Leidensankündigung, kurz bevor der Herr dann in den Garten Gethsemane geht, da lesen wir, und sie verstanden nichts von diesen Worten, und diese Rede war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Ist doch eigentlich seltsam, nicht? Der Herr Jesus redet von seinem Plan. Er sagt die einzelnen Schritte und die, die ihm nachfolgen, verstehen nichts. Ich glaube, da hat sich auch in den letzten 2000 Jahren oft gar nicht so viel geändert. Wenn Gottes Reden nicht in unseren Kram reinpasst, dann sind wir eigentlich sehr, sehr effizient darin, das Ganze immer wieder auszublenden. Wir passen die Pläne Gottes irgendwie an unser Denken an. Wir wollen das, was wir eigentlich letztendlich wollen, Gott in die Schuhe schieben, damit er unsere Pläne verwirklicht. Wir denken, dass unsere Pläne manchmal viel besser sind als Gottes Pläne mit unserem Leben. Aber wenn Gott Gott ist, kann das doch nicht sein, oder? Wenn Gott der Unendliche, der Schöpfer Himmels und der Erde ist, der allweise Gott, und die Weisheit können wir, glaube ich, in dem Geschaffenen immer wunderbar sehen, wie groß unser Gott letztendlich ist, sind dann nicht seine Pläne besser als unsere, auch wenn sie manchmal dann nicht in unser Konzept passen? Eigentlich ist es meistens so. Wir hatten heute Morgen noch in der ersten Stunde diese Vers aus Jesaja 55, wo er sagt, ja, mein Denken ist so hoch über eurem Denken wie der Himmel über der Erde. Ist wahr, ne? Wenn wir oft dann mit unseren eigenen Plänen sehen, und ich hatte auch für mein eigenes Leben eine Menge Pläne und merke, wie viele letztendlich nicht in Erfüllung gingen, so wie ich es gedacht habe, da bin ich heute Gott dankbar, dass seine Pläne in Erfüllung gegangen sind. Aber ich kann euch sagen, die sahen ganz anders aus als meine. Aber sie waren besser, sind besser und sie haben ein Ziel und sie werden in Erfüllung gehen. Das tröstet mich immer wieder. Ich möchte jetzt wieder zurückkommen zu dieser 3. Leidensankündigung. Wir haben das ja oft gelesen, dass Jesus Christus von sich spricht als der Sohn des Menschen. Das war mir immer so ein Begriff. Ja, ich habe ihn heute auch noch nicht voll begriffen, aber man findet auch einfach immer die Spuren in seinem Wort im Alten Testament. Wovon redet dann der Herr Jesus, wenn er sich selber als der Sohn des Menschen bezeichnet? Ich glaube, das bringt dann auch ein bisschen ein besseres Licht dann in dem, was wir heute immer so einfach so ja für uns selbstverständlich. Ja, Gott ist als Sohn, als Mensch in diese Welt gekommen. Wir lesen davon schon in Daniel im 7. Kapitel, Verse 13 bis 14. Ich möchte es vorlesen. Ich schaute die Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. In ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Das schreibt der Prophet Daniel ungefähr 500 Jahre bevor Jesus Christus hier in diese Welt gekommen ist. Er schreibt von einem Gesicht, was er hatte, von einem Sohn eines Menschen, der vor dem Alten an Tagen kommt. Ich denke, vor dem Alten an Tagen, obwohl es heute oft so falsch verstanden ist, das ist Gott, der Vater, der von dem dort gesprochen wird, der allmächtige Gott. Und einer, wie ein Sohn eines Menschen, kommt vor ihm. Kenner der Bibel wissen, das ist eigentlich etwas extrem Ungewöhnliches. Wenn ein Mensch vor Gott kam, dann hatte er Angst zu sterben. Es war Gnade Gottes, dass er nicht direkt dem Gericht verfallen ist und unmittelbar dem Tod verfallen ist. Gott konnte sich dem Menschen nur recht beschränkt zeigen, weil sie seine Herrlichkeit nie hätten fassen können. Und so ist in dieser Stelle von etwas Besonderem die Rede. Einer wie der Sohn eines Menschen kommt direkt vor den lebendigen Gott. Und wir lesen noch sehr viel mehr. Diesem Sohn des Menschen, den wird die Herrschaft übergeben, eine ewige Herrschaft, keine begrenzte, wie so bei diesen Königen auf dieser Erde, die mit Gott gingen, sondern eine ewige Herrschaft. Und wir wissen, dass das prophetisch auf unseren Herrn Jesus letztendlich dann hinweist, auf den wahren Menschen. Und so können wir sagen, dass das, was der Herr Jesus von sich selber bezeugt, dass er wahrhaftiger Mensch war und wahrhaftiger Gottes Sohn, schon 500 Jahre vorher von dem Propheten Daniel angekündigt worden ist. Und wenn der Herr Jesus da so von seiner dritten Leidensankündigung von sich spricht, als den Sohn des Menschen, dann bezieht er sich sicherlich auch darauf, dass er der sein wird, dem die ewige Herrschaft gegeben ist, der neben Gott rechts auf dem Thron Gottes sitzt und mit ihm herrscht. Davon spricht dieser Text. Und ich denke, das haben auch die Juden zur damaligen Zeit begriffen. Das waren schon gute Bibelkenner. Und wenn der Herr Jesus sich als Sohn des Menschen bezeichnet hat, dann wussten die, wovon der redet. Das war nicht irgendeine Bezeichnung, sondern das war eine, die schon damals sehr gut definiert war im Alten Testament. Wenn unser Herr Jesus von dem Sohn des Menschen gesprochen hat, dann bezog er sich auch auf andere Prophetien, die auch im Alten Testament schon standen, die vom Sohn des Menschen sprachen und die von seinen Jüngern so sehr missverstanden worden sind oder so sehr ausgeblendet wurden. Sie dachten von dem Messias als dem, der Israel sein Reich wiedergeben würde, als der, der direkt die Herrschaft antreten würde. Ja, das ist unser Herr Jesus. Er wird wiederkommen. Das ist etwas, was kurz bevorsteht, aber von dem Kommen in seinen Leiden, da spricht auch die Bibel im Alten Testament. Und das lesen wir in Daniel 9, Verse 25 bis 26. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und sein Ende ist in einer Überflutung, und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossene Wüstung. Ich musste an diesen Text denken. Mir ist mal in meinem Arbeitsleben, schon lange Jahre her, war der Projektleiter auf Kundenseite vom amerikanischen Kunden, war ein Deutscher, der nach den USA ausgewandert ist. und ist da zum Glauben gekommen. Und in die Gemeinde, die er ging, da wurde gerade in den Bibelstunden der Prophet Daniel behandelt. Und das, was ihn wohl so unheimlich fasziniert haben muss, ja, waren diese Prophezeiungen des Daniel, weil das ist so etwas ganz anderes, als wir mit unserer menschlichen Planung kennen. Unsere Pläne, die vielleicht ein paar Tage irgendwo Gültigkeit haben und dann wieder revisioniert werden. Wenn wir uns den Text angucken, müssen wir vielleicht ein paar Erläuterungen dann dazu geben. Wovon spricht Daniel hier in dem 7. Kapitel? Er verspricht von einem Zeitpunkt, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen. Man kann dann jetzt natürlich verschiedene Annahmen machen. War es jetzt die Botschaft, die Esra bekommen hat, oder die Botschaft, die Nehemia bekommen hat? Aber wenn man es jetzt zeitlich mal zurückverfolgt, dann betrifft am besten halt die Botschaft, die Esra bekommen hat, als an ihm im 7. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes, das war ungefähr so um 457 vor Christus, wir können das in Esra 7, Vers 7 nachlesen, dass an ihm letztendlich dieser Befehl gegangen ist, den Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist für mich dann die erste Stufe zur Wiederherstellung Jerusalems. Dann im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes ging die Botschaft an den Nehemia, dass dann die Stadtmauern wieder aufgebaut werden sollten. Und jetzt können wir eine Rechnung machen. 62 plus 7 Wochen. Dazu muss man wissen, dass im Hebräischen dieses Wort Shavua letztendlich steht. Und das bedeutet eigentlich bloß die Zahl 7. Das steht für eine Periode von 7 Einheiten lang. Daraus konnten 7 Tage oder auch 7 Jahre sein. Und so kommen wir dann zu diesen 7 Jahrwochen. 7, 62 plus 7 sind wir bei 69 mal 7, da sind wir bei 483. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen zusammenrechnen, 457 vor Christus ging diese Botschaft an Esra, den Tempel wieder aufzubauen. Dann rechnen wir 483 Jahre dazu. Dann rechnen wir die Lebenszeit unseres Herrn Jesus und sein öffentliches Wirken ungefähr dann davon ab. Und letztendlich kämen wir, ja, dass diese Botschaft eigentlich dann auf den Tod unseres Herrn Jesus letztendlich hindeutet. Es spricht ja von dem Messias, der dann letztendlich dem Tod dann anheimgegeben wird. Kommen wir auf eine Differenz von 7 Jahren. Hat sich da Gott verrechnet? Nee. Aber wir haben uns verrechnet. Also wenn man mal die Zeitzahlen sieht und die Geburt unseres Herrn Jesus wird nach heutigen Kalendern eigentlich auf das Jahr 4 bis 7 vor Christus datiert. Das hat was mit den ganzen Kalenderumstellungen hin, auch diese Referenz auf die Geburt des Herrn Jesus, der Kalenderzählung, die kam auch 200 Jahre später, eigentlich nach dem Tod des Herrn Jesus. Und so ist das, was wir da letztendlich lesen, eigentlich, es passt, nicht? Die Botschaft von dem Tod des Messias über eine Zeitperiode von mehr als 483 Jahren geht zeitgenau, punktgenau in Erfüllung. Kennen wir als Menschen nicht. In der Regierung hat man vielleicht 5 Jahrespläne, 10 Jahrespläne. Und wie gesagt, die Pläne werden im ersten Jahr dann, der Planung werden sie wieder revidiert, zweiten Jahr, dritten Jahr, vierten Jahr, fünften Jahr. Immer kommt ein Planungsupdate. Also das möchte ich nicht kritisieren. Das ist so. Das ist gute Praxis. Überall so. Jeder Mensch, der einen Plan macht, muss seinen Plan flexibel handhaben. Nicht so Gott. Und wenn es dann so zeitgenau in Erfüllung geht, dann sind wir erstaunt. Aber eigentlich ist das ja bloß ein ganz kleiner Krümel. Wir wissen, dass der Plan, dass der Herr Jesus hier auf diese Welt kommen sollte, schon vor Grundlegung der Schöpfung geplant war. Da ist vielleicht dann keine genaue Jahreszahl dann gegeben, aber das war ein ewiger Plan. Das war ein Plan, der nicht irgendwie wieder umgeplant werden musste. Und er ging in Erfüllung. Ja, und trotzdem, dieser Plan hinterlässt, glaube ich, in unseren Köpfen auch eine Menge Fragezeichen. Und das möchte ich dann eigentlich auf das nächste kommen. Es wurde der Tod des Messias geplant. Wieso? Weshalb? Warum? Wir haben doch einen allmächtigen Gott. Konnte der nicht einfach sagen, es soll werden? Das ist genauso wie bei der Schöpfung. Es reichte ein Wort. Er sprach und es ward und die Schöpfung kam ins Sein. Hätte er nicht in seiner Allmacht dann einfach befehlen können, dass die Menschen ihm alle untertan sind, alles wird gut? Ich glaube, hier springen wir dann letztendlich dann auch zu kurz. Der Herr Jesus sagt von sich selber, dass er als der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seltsamer Plan, oder? Wenn uns Machtmittel gegeben ist, wenn uns Geld gegeben ist, wenn wir Einfluss haben, dann nutzen wir den doch, oder? Dann stehen wir doch gut da, ganz groß da, mit unserem eigenen Ich, mit unserer eigenen Person. Aber hier merken wir etwas von der wirklichen Größe der Pläne Gottes. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Hier sehen wir, glaube ich, etwas von der Größe und von der Nichtigkeit des Menschen. Wenn wir einmal in dem Himmel sein werden, werden wir sehen, wie Gott ist. Das hat Gott schon in seiner Schöpfung bedacht. Und um uns zu erlösen, musste Gott Mensch werden, weil alles in Gott vollkommen ist. Das ist seine Wahrheit, das ist seine Herrlichkeit, das ist seine Macht. Aber auch Gott ist Liebe. Seine Liebe ist genauso vollkommen. Und hätte Gott einfach durch einen Machtbefehl uns vernichtet, wäre er gerecht gewesen. Aber hier sehen wir, wie die Liebe in Vollkommenheit am Werk ist. Und ich glaube, das geht uns somit am schwersten runter. Wir haben einen Gott, der Liebe ist. Und wir können es als Menschen bloß so unheimlich schwer fassen, weil unsere Liebe so oberflächlich ist, so schwach. Und wenn es dann mal wirklich drauf ankommt, dann versagen wir dann da oft und sind da nicht vollkommen in der Liebe wie unser Herr Jesus. Ja, diese Botschaft von diesem leidenden Messias, die wurde auch schon 700 Jahre vor Christus dann mitgeteilt. Haben wir uns heute auch in der ersten Stunde erinnert, dieses Kapitel aus Jesaja 53, wo in den ersten Versen gesagt wird, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ich glaube, jetzt hatte ich eine Folie übersprungen. Ja, also wir sehen diese Leiden unseres Herrn Jesus. Das war kein Fehler Gottes. Nein, das war sein Plan vor Grundlegung der Welt, bis ins Letzte ausgearbeitet, vollkommen auf die Tag, Stunde, Sekunde genau in Erfüllung gegangen, von Schöpfung der Welt und Vorschöpfung der Welt schon an so vorgesehen. Und sie entsprach Gottes Wesen, dieser Plan. Alles ist in ihm vereinigt. Herrlichkeit, Macht, Weisheit und Liebe. Unser Gott ist ein vollkommener Gott und da ist nicht irgendwo ein Flecken dran, wo wir dann irgendwo einen negativen Punkt finden würden. Aber uns fällt es als Menschen wirklich schwer, solche Größe wirklich irgendwie zu greifen. Wenn wir es irgendwie greifen können, denke ich, dann ist das einfach Gnade Gottes. Möchte ich jetzt zu diesem letzten Punkt kommen, von dem ich geredet habe. Auferstehung. Das Ziel des Planes. Gott kam in seinem Sohn und gab sein Leben als Lösegeld, aber er redet auch von Auferstehung. Und mit dieser Auferstehung unseres Herrn, das ist unter allen diesen wenigen Auferstehungen, oder Auferweckung, würde man besser sagen, die wir im Alten oder im Neuen Testament finden, ist es auch wieder etwas ganz Besonderes. Sie sticht einfach heraus. Wir finden nur wenige Ereignisse, ganz besonders im Alten Testament ganz wenige, wo von Auferweckung die Rede ist. Im Neuen Testament hat es unser Herr Jesus mehrfach gewirkt. Er hat den Lazarus auferweckt. Den Jüngling von Nain hat er auferweckt aus den Toten. Das stand in Gottes Allmacht. Aber dennoch ist diese Auferweckung oder diese Auferstehung unseres Herrn Jesus auch wieder etwas ganz Besonderes. Diese Menschen wurden auferweckt, aber mussten wieder sterben. Nicht so unser Herr Jesus. Unser Herr Jesus lebt ewig, ist nicht wieder gestorben. Der Tod hatte keine Macht mehr über ihn. Er hat sie nie gehabt. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Aber dadurch, dass er es freiwillig gegeben hat, konnte er letztendlich für unsere Schuld letztendlich eintreten. Was hätte es denn gewirkt, wenn ein Mensch hätte dann irgendwo sein Leben gegeben für uns? Gar nichts, weil er sein eigenes Leben überhaupt schuldig gewesen wäre. Der Sohn Gottes, der war der Sünde überhaupt nichts schuldig. Der musste nicht sterben. Der hat sein Leben selber gegeben und er konnte es auch wiedernehmen. Davon lesen wir dann in Johannes 10, Verse 17 bis 18. Wir lesen von einigen Auferweckungen, aber wir lesen eigentlich bloß von einer Auferstehung, bloß von einem Ereignis, von einem, der selber die Macht hatte, dann wieder aus diesem Tod zu gehen. Was sehen wir denn an diesem Auferstanden, diesem Auferweckt? Eigentlich auch etwas ganz, ganz Einfaches, ist aber oft vielen Menschen gar nicht bewusst. Es gibt ein ewiges Leben. Als Christen wissen wir das. Die meisten werden jetzt vielleicht dann schon ein bisschen einigen und sagen, ja klar, wusste ich doch schon immer als Christ. Wir leben ewig. Aber wir sollten vielleicht auch als Christen mal ein bisschen öfters drüber nachdenken. Wenn unser Leben hier auf dieser Welt vielleicht 70 bis 80 Jahre und oft noch sehr viel kürzer dann letztendlich nur dann dauert, was ist das denn letztendlich in Beziehung zu einer ganzen Ewigkeit? Es ist eigentlich nichts. Im Mathematikunterricht haben wir dann immer lernen müssen, so Grenzwertbetrachtung. Wenn wir etwas Endliches haben und teilen durch das etwas durch weil etwas Unendliches, und machen dahinter ein Gleichheitszeichen, dann kommt da Null raus. Dann müsste man dann jetzt so mathematisch sagen, unser Leben ist wirklich Null, nichts gegen die Ewigkeit. Ich sage es hier, muss euch aber gestehen, im Herzen bin ich da auch noch nicht so ganz angelangt. Wenn ich hier auf dieser Welt bin und habe Familie, habe auch ein Haus, habe ein Auto, dann merke ich doch, wie viel Wert mir hier diese Zeitlichkeit ist. Ich setze sie einfach viel, viel zu hoch an. Aber in Gottes Augen ist es eigentlich nichts. Es ist die Zeit, die uns von Gott gegeben ist, ihm hier Ehre zu geben, die Entscheidung für ihn zu tun, die richtige Weichenstellung letztendlich dann noch zu setzen. Das ist was, wofür wir hier auf dieser Erde sind. Es ist nicht hier, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, unsere großen Pläne, die versuchen, Gottes Plan für unser Leben dann letztendlich bei die Seite letztendlich zu drängen. Dafür sind wir nicht hier auf dieser Erde. Das ist nicht Gottes Plan mit unserem Leben. Und Gottes Plan ist viel größer. Oft müssen wir es auch als Christen hinterher irgendwo vielleicht auf die harte Tour lernen. Wenn er uns dann vor Dinge stellt, wo wir merken, dass wir mit unserem eigenen Plan vor die Wand gelaufen sind. Wo wir feste Vorstellungen hatten, dann doch ganz anders gekommen sind, als wir sie vorgesehen haben. Aber da finden wir Trost. Letztendlich ist Gottes Plan ein viel besserer Plan. Und er ist einfach auch von Gottes Wesen letztendlich geprägt. Und ich habe eben schon gesagt, dass Gott hier als Diener auf diese Welt kam, hat doch ganz klar bewiesen, dass Gott Liebe ist. Dass sein Wesen anders ist als unser Wesen. Dass sein Denken auch ganz anders ist als unser Denken. Und so ist er mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung letztendlich der Garant dafür geworden, dass wir als sündige Menschen einen Weg in dieses ewige Leben haben. Und Dieser Weg ist freigemacht, indem er halt unsere Schuld auf sich genommen hat. Wir haben jetzt einen ganz anderen Zugriff, als wir Menschen das in unserer Vorstellung haben. Wir sind von diesem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir immer irgendwie so ganz aufgefressen. Wenn wir irgendwas bekommen, dann denken wir doch, wir müssen einen Preis dafür bezahlen, oder? Was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist doch so ein Spruch, der so gang und gäbe ist. Was wirklich gut ist, das muss uns doch irgendwas kosten. Dafür müssen wir doch irgendwas tun, sonst bringt das doch nichts. Sonst ist das doch vielleicht billige Ware. Aber mit diesem Weg zu Gott, da ist das anders. Warum? Ja, weil er alles wert ist, aber wir den Preis nicht bezahlen müssen. Es ist ein Geschenk. Er ist unendlich wertvoll, aber bezahlen können wir nicht, müssen wir auch nicht. Und so ist dann halt diese Auferstehung unseres Herrn Jesus eine Botschaft davon, dass wir einen neuen Weg zu diesem ewigen Leben bei Gott haben. Dass er jetzt der Garant dafür ist, dass wir nicht an diese Zeitlichkeit gebunden sind, sondern dass wir ewig bei ihnen leben dürfen. Und das ist etwas, davon reden wir eigentlich hier jeden Sonntag, immer wenn sich die Möglichkeit vielleicht auch ergibt, dann im Alltag, dass doch viele Menschen dann diesen Weg finden mögen, diesen einfachen Weg, ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben, im Glauben und so in der Ewigkeit bei dem Herrn sind. Und dann bin ich wieder froh, wenn ich dann hier gucke, dass wir viele haben, Geschwister aus aller Herren Länder, die eben dieses Zeugnis davon sind, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Diese Botschaft, die vor 2000 Jahren dort in diesem kleinen Flecken, den damals Jerusalem war, da ausgegangen ist, die hat die Runde gemacht, quer über die ganze Welt. Und das können wir auch heute sehen.